Niemand darf uns sehen, wir sind nur zu hören. Wer uns aber doch einmal erblickt, den lassen wir nicht wieder gehen. Du musst von nun an mit uns ziehen. Ich könnte noch einen Knappen gebrauchen. Mit einem grässlichen, geisterhaften Gelächter drehte er sich um und ging davon. Konrad dachte an sein kommendes Schicksal und ihm wurde ganz elend zumute. Vielleicht könnte er von irgendjemandem gerettet werden, aber dazu musste er eine Nachricht hinterlassen. Er kramte in seinen Taschen, aber da war nichts, worauf er eine Botschaft hinterlassen konnte. So nahm er einen scharfen Stein und ritzte die Worte an die Mauer: »Der Rotensteiner hat Jakob.« Es dauerte nicht lange, da kam wieder Bewegung in die Truppe. Der Rodensteiner ließ Konrad zu sich kommen, und er mußte sich bei einem der Männer hinten aufs Pferd setzen. Kaum war er aufgesessen, ertönte ein Pfiff, die wilde Meute erhob sich in die Luft und brauste mit Geheul den Berg hinab. Unten ging es wieder mitten durch den Hahlhof, zum Eilentor hinein und durch das Scheunentor hinaus auf die Ruine Rodenstein zu. Jakobs Großeltern machten sich große Sorgen, wo der Junge sei. Bisher war er bei Sonnenuntergang stets zu Hause gewesen. Die Polizei wurde benachrichtigt und es begann eine groß angelegte Suche. Der Großvater erinnerte sich, dass er dem Jungen die Sage vom Geisterheer erzählt hatte. Sollte er etwa auf dem Schnellatz sein? Mit Lampen versehen machte er sich zusammen mit einigen Männern und den Polizisten auf. Sie erreichten auch bald die Ruine auf dem Berg. Doch alles Suchen und auch alles Rufen war vergeblich. Von dem Jungen fanden sie keine Spur. So zog man weiter, und die Suche dauerte noch die ganze Nacht. Am anderen Tag ging der Großvater noch einmal zur Ruine. Ganz genau suchte er jeden Winkel ab. Da entdeckte er an einem der Mauerreste einige frische Zeichen, die sich bei näherem Hinsehen als Schrift entpuppten. »Der Rodensteiner hat Jakob«, konnte er entziffern. Nun wurde ihm alles klar, denn in dieser Gegend kannte jeder die Sage vom Rodensteiner. Eine große Traurigkeit überkam ihn. Schnell machte die Nachricht überall die Runde. Bis in den letzten Winkel des Odenwaldes hörte man vom Schicksal Jakobs. Jedoch keiner wußte, wie man helfen konnte und ob er jemals wieder zurückkommen würde. So erfuhren einen Tag später auch unsere drei Freunde vom Schicksal des kleinen Jakob. Mit Hilfe des Buches suchten sie zuerst die Ruine Schnellatz auf. Wie schon Jakobs Großvater untersuchten sie ebenfalls jeden Winkel. Schnell mußten sie jedoch einsehen, dass hier nichts zu entdecken war, lediglich die eingeritzten Worte: »Der Rodensteiner hat Jakob«, fanden sie in einer Mauerecke. »Das bringt hier nichts mehr. Wir sollten nach Brenzberg ins Museum und uns dort umsehen. Wir müssen unbedingt mehr über dieses ominöse Geisterheer erfahren«, sagte Robert. Auf einem der Plakate der Hütte war eine Zeichnung des Museums, und so konnte Lisa sie mit Hilfe des Buches dorthin bringen. Und hier erfuhren sie nun auch die ganze Geschichte vom Rodensteiner und seinem Geisterheer. »Jetzt haben wir aber erst einen Teil gesehen«, meinte Anne. »Um uns einen vollständigen Eindruck zu verschaffen, sollten wir auch die Ruine Rodenstein besuchen.« »Was haltet ihr davon, wenn wir unsere Eltern mitnehmen?«, wollte Lisa wissen. »Morgen ist doch Sonntag, und das wäre doch ein prima Ausflug.« Sie hatte gelesen, dass man im Hofgut Rodenstein direkt am Fuße der Ruine gut speisen konnte. »Eine gute Idee«, pflichtete ihr Robert bei. »Dann könnten wir das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden.« So kam es, dass beide Familien mit ihren Autos einen Ausflug zur Burg Rodenstein machten. Als die Eltern sahen, dass es zur eigentlichen Ruine noch eine ziemliche Kletterei über viele Treppenstufen zu bewältigen galt, zogen diese es vor, es sich schon mal im Restaurant gemütlich zu machen. Unsere drei Freunde hatten da weniger Probleme, und so stiegen sie in die Burgruine hinauf. Hier war noch wesentlich mehr von der alten Anlage erhalten als auf dem Schnellatz, und mit Hilfe einiger Schautafeln konnten sie sich gut vorstellen, wie es hier einstmals ausgesehen hatte. Vom alten Rodensteiner, der immerhin vor rund 500 Jahren gelebt haben soll, war natürlich nichts zu spüren. Lediglich Lisa hatte ein merkwürdiges Gefühl. Das magische Buch, das sie in ihrem Rucksack mitführte, schien zu vibrieren, und als sie es hervorholte, konnten sie sehen, dass es wieder heftig in allen Farben leuchtete, als ob es ihnen etwas sagen wollte. Sie wurden jedoch nicht schlau daraus. Es war noch ein schöner Tag. Das Essen im Hofgut Rothenstein war vorzüglich, und so war man sich einig, dass dieser Ausflug sich allemal gelohnt hatte. Wieder zu Hause angekommen, wurde erst einmal Bilanz gezogen. Zwar war von der Ruine Rothenstein noch sehr vieles erhalten, auf dem Schnellatz war allerdings nicht mehr viel zu sehen, von der eingeritzten Nachricht, die der kleine Jakob hinterlassen hatte, einmal abgesehen. Robert hatte jetzt eine Idee. »Mir fällt da dieser bewusste Bauernhof ein, durch den das Geisterheer immer gezogen sein soll.« »Ja«, sagte Lisa, »der Hahlhof, auch den sollten wir uns mal ansehen. Vielleicht können uns die heutigen Bewohner Näheres erzählen. Es soll sich da um den zweiten Hof in Oberkainsbach handeln, wenn man von Niederkainsbach und Stierbach herkommt. Da könnten wir uns doch gleich mit den Großeltern des verschwundenen Jakob unterhalten.« Das hielten alle für eine gute Idee. Das Buch wollte Lisa dafür nicht einsetzen, denn es gab ja noch andere Transportmöglichkeiten. Und so wurde mit Lisas Vater vereinbart, in nächster Zeit einmal dorthin zu fahren. Bereits am folgenden Mittwoch war es soweit. Im Hahlhof lebte zurzeit die Familie Ripper. Nette junge Leute, deren Stammbaum, der in der Wohnstube hängt, bis ins 17. Jahrhundert zurückreicht. Sie selbst hätten noch nie das Geisterheer gehört. Jedoch ein ferner Vorfahr, ein gewisser Hans Simon Daum, soll in den 1740er Jahren mehrmals amtlich zu Protokoll gegeben haben, dass das Geisterheer mitten durch seinen Hof gezogen sei. Am 27. Juni 1743 sei es gewesen. Gleich zweimal, einmal hin und kurze Zeit später wieder zurück. »Hey, da haben wir ja gleich ein konkretes Datum«, sagte Anne. Unsere Freunde verabschiedeten sich von der netten Familie Ripper. Zu Hause angekommen, wurde erst einmal über das weitere Vorgehen beraten. »Jetzt haben wir also einen Ort und ein Datum«, meinte Lisa. »Was hält uns eigentlich davon ab, mit Hilfe des magischen Buches dorthin zu reisen?«
»Genau, lasst es uns tun. Eine andere Möglichkeit bleibt uns nicht«, sagte Robert. »Ich kann aber erst am Samstag. Vorher habe ich nicht frei.«
Es war Samstag, der 25. Juni, 16.55 Uhr, als das magische Buch ausgepackt wurde. Lisa schlug die Seite 33 auf. Sie nahmen sich bei der Hand und schlossen die Augen. Lisa stellte sich den Hahlhof als Ankunftsort vor. Dann sagte sie, 27. Juni 1743, mittags. Sie klappte das Buch zu, und im selben Augenblick war da wieder das seltsame Kribbeln, das Lisa bereits kannte. Diesmal dauerte es allerdings etwas länger, außerdem wurde es ihnen ein wenig schwindlig. Nach gefühlten 3 Sekunden war alles vorbei. Die drei öffneten die Augen. Sofort sahen sie, dass sie nicht mehr in Lisas Zimmer saßen, vielmehr mitten auf einer Wiese. In der Nähe rauschte ein kleiner Bach. Als sie sich weiter umsahen, erkannten sie, etwa 100 Schritte entfernt, mehrere Gebäude. Sie waren weiß getüncht mit braun schimmerndem Fachwerk. Das mußte der Hahlhof sein. An der ihnen zugewandten Seite befand sich ein großes braunes Holztor, das jetzt weit offen stand. Auf der gegenüberliegenden Seite befand sich ein weiteres, ebenfalls offenes Tor. Aus den Stallungen erklang das Muhen der Rinder. In der Ferne bellte ein Hund. Lisa verstaute das Buch wieder in ihrem Rucksack, und dann gingen sie langsam auf den Hof zu. »Was glaubt ihr, wie die Leute auf uns reagieren?« wollte Anne wissen, und ihre Stimme klang ein wenig ängstlich. Auch Lisa war plötzlich nicht mehr ganz wohl in ihrer Haut. Robert hatte jedoch weniger Bedenken.
»Oh, wir sagen, wir seien Reisende aus einer entfernten Gegend und hätten von dem Geisterheer gehört.«
»Oh, wenn das nur gut geht«, murmelte Anne. Im Hof war zunächst niemand zu sehen, und sie versteckten sich erst einmal hinter einer dichten Hecke.
Die Stimme einer Frau war zu hören. Sie rief einen Namen. »Habt ihr den Namen verstehen können?« flüsterte Anna.
»Hörte sich an wie Johann oder so«, flüsterte Robert zurück.
Lisa sah auf eine Liste, auf der sie sich die Namen von dem Stammbaum abgeschrieben hatte. »Es muss sich um Johann Peter Daum handeln, der ist jetzt so ungefähr 23.«
Und da sahen sie ihn auch schon, ein junger Mann in einer ziemlich schmutzigen, abgerissenen Kleidung, die aus Hemd und Hose bestand.
Er kam anscheinend aus dem Stall, denn er hatte eine Mistgabel aus Holz über der Schulter, die er jetzt an eine Mauer lehnte. Aus einem Fenster schaute eine ältere Frau. Sie hatte ein rundes, freundliches Gesicht. Unter einer weißen Haube schauten graue Haare hervor.
»Das ist die Bäuerin, Anna Margarete. Sie ist erst 45, raunte Lisa mit Blick auf ihren Zettel.
»Sieht aber wesentlich älter aus«, stellte Robert fest.
»Kein Wunder«, meinte Anna, »bei der Plackerei jeden Tag.« »Vorsicht, sie schaut hier herüber, bleibt in Deckung!«
Aber es war bereits zu spät. Die Frau hatte sie entdeckt und zeigte in ihre Richtung.
»Hannes, da versteckt sich jemand! Hol sofort deinen Vater!«
Aus einem weiteren Tor stürmte ein älterer Mann heraus, und ehe sich's die drei versahen, standen sie bereits den beiden grimmig dreinblickenden Männern gegenüber.
»Was wollt ihr, Gesindel, hier, hä? Bei uns gibt's nichts zu holen!«
Der ältere Mann, offenbar Simon Daum, schaute die drei finster an.
»Wenn ihr nicht eine sehr gute Erklärung habt, werden wir euch dem Dorfbüttel übergeben. Ihr könnt von Glück sagen, dass ihr Weibsleute dabei habt. Eine ist ja noch fast ein Kind, sonst würden wir euch gleich eine Tracht Prügel verabreichen.«
»Bitte, das ist nicht nötig«, sagte Robert und trat einen Schritt vor die Mädchen.
»Es stimmt, wir sind noch jung, aber wir kommen von weit her und haben von dem Geisterheer gehört, das genau durch euren Hof gezogen sein soll. Unser Herr, der Kurfürst von Mannheim, hat uns hierher gesandt. An seinem Hof tragen auch viele eine solche Uniform wie wir, falls ihr euch über unsere Kleidung wundern solltet.«
Nun ging eine Verwandlung in den Männern vor. Ihre grimmigen Mienen hellten sich auf. Simon Daum riss seine Mütze vom Kopf und deutete sogar eine kleine Verbeugung an.
»Seid willkommen, edle Herrschaften. Ich bin hoch erfreut, dass sich endlich auch die Obrigkeit für uns interessiert, obwohl ich schon mehrmals amtlich zu Protokoll gegeben habe, was sich hier bei uns ereignet hat, werde ich doch überall belächelt und kaum für ernst genommen.«
Die Kinder entspannten sich langsam. Robert spielte weiterhin den Wortführer.
»Wir sollen euch auch herzlich grüßen von unserem gnädigen Herrn. Er ist begierig darauf, alle Umstände genauestens zu erfahren. Sagt, wisst ihr denn, wann wieder mit dem Geisterheer zu rechnen ist?«
»Kommt erst mal herein, dann werde ich euch meine Erlebnisse erzählen.«
Die beiden Bauern wandten sich um, und Lisa, Anne und Robert folgten ihnen. Im Haus angekommen, wurde auch sehr schnell aus einer misstrauischen Bäuerin eine herzliche, mütterliche Frau. Es dauerte nicht lange, da standen Brot, Käse und Fleisch auf dem Tisch, dazu gab es einen Krug kühlen, klaren Wassers. Die drei Detektive schauten sich verwundert an, und dann, nach einer kleinen Kostprobe, hauten sie rein, dass es nur so eine Freude hatte.
Das schmeckt aber gut«, sagte Anne und griff nach einer weiteren Scheibe des leckeren, frischen Brotes mit Käse.
Robert ließ sich derweil eine Hähnchenkeule schmecken, und auch Lisa griff kräftig zu.
Bauer Simon räusperte sich.
»Tja, also das mit dem Geisterheer, das ist so eine Sache«, meinte er verlegen. »Man kann nie vorhersagen, wann es passiert.«
Die drei sahen sich an. Sie wussten ja bereits aus amtlichen Aufzeichnungen, dass Simon eine weitere Sichtung im amtlichen Protokoll angezeigt hatte. Das sollte am heutigen Abend, nämlich am 27. Juni, eine Stunde nach Sonnenuntergang der Fall sein. Das konnten sie natürlich nicht verraten. Inzwischen war die Dämmerung eingetreten, und die drei baten darum, in der Scheune übernachten zu dürfen. Dagegen hatten die Bauern nichts einzuwenden. Es würde eine warme Nacht werden, und irgendwie freuten sich unsere drei Hobbydetektive auf die kommenden Stunden, auch wenn ihnen nicht ganz wohl dabei war. Denn wenn es stimmte, würden sie heute mit dem Geisterheer Bekanntschaft machen. Die Sonne ging unter.
Eine bleierne, erwartungsvolle Stille herrschte ringsumher. Anne, Robert und Lisa waren hellwach und lauschten auf alle Geräusche. Plötzlich schien es, als mischte sich in das Zirpen der Grillen und das Rauschen des Baches fernes Hundegebell. Es kam näher, und weitere Geräusche gesellten sich dazu. Es klang wie das Donnern von Hufen auf einer Wiese. Dazwischen klappernde Geschirre, das Knarren von Holzrädern, vereinzelte, heisere Rufe, die allerdings nicht zu verstehen waren. All das kam stetig näher und wurde lauter und lauter. Die drei duckten sich tief ins Heu hinein und versuchten, irgendetwas zu entdecken. Lisa meinte, die Unruhe des Buches zu spüren, das sie in ihrem Rucksack hatte. Obwohl sie nichts sehen konnten, fühlte es sich an, als stürmte eine Horde Reiter mit Samtwagen durch ein Scheunentor hinein und durch das andere wieder hinaus. Gleichzeitig nahm auch der Geräuschpegel wieder ab und verlor sich in der Richtung, in der die Ruine Schnellarts lag. Dann war alles wieder so still wie vorher. Auch die Grillen wagten sich wieder heraus, der Bach rauschte und hier und da bellte ein Hund. Dann hörten sie vom Haus her plötzlich Geräusche, Laternen warfen ein spärliches Licht über den Hof und Simons Stimme erklang.
»Edle Herrschaften, seid ihr wohl auf?«
Robert, Anne und Lisa schälten sich aus ihrem Heuhaufen, noch ganz benommen von diesem Erlebnis.
»Ja, boah, Mensch, das war ein Ding«, stieß Anne hervor. »War das etwa der Rotensteiner?«
Mit heiserer Stimme krächzte Simon.
»Auch mir steckt es noch in den Knochen, und meine liebe Frau kann sich kaum beruhigen. Das Gleiche haben wir letztes Jahr im Februar gleich zweimal erlebt.«
»Ja, das war am 12. Februar 1742. Wir kennen das Protokoll, welches ihr vor der Obrigkeit abgegeben habt. Ihr gabt an, dass das Heer durchgezogen und schon nach 2 Tagen vom Schnellarts wieder zurückgekommen sei.«
Simon nickte. »Was habt ihr nun vor?« »Nun, da ihr es am eigenen Leibe erlebt habt.«
»Was denn wohl?« sagte Anne. »Am besten wir gehen gleich morgen früh auf den Schnellarts, denn da ist der Rodensteiner ja hingezogen. Wenn wir Glück haben, bleibt er eine Weile, bevor er sich wieder aus dem Staub macht.«
Man merkte den braven Bauern an, dass nichts in der Welt sie veranlassen könnte, es den dreien gleich zu tun.
»Ja, tut, was ihr tun müsst, und geht mit Gott. Wir beten für eure Seelen«, sagte der Bauer Simon Daum und ließ die drei allein.
In aller Herrgottsfrühe wurden sie von den üblichen Geräuschen auf einem Bauernhof geweckt. Der Hahn krähte, die Kühe blökten und wollten gemolken werden, und aus dem Haus klang das Klappern von Töpfen. An der Pumpe im Hof wuschen sich Lisa, Anne und Robert ihre Gesichter. Zum Abschied gab es noch einmal ein herzhaftes Frühstück. Die Bäuerin ließ es sich nicht nehmen, ihnen eine üppige Wegzehrung mitzugeben. Obwohl die Karte, die sie mit hatten, nicht viel weiter half, was Straßen anbelangte, konnten sie doch ziemlich genau erkennen, wohin sie gehen mussten. Wie ein Kegel ragte der Schnellartsberg vor ihnen auf. Alles sah ganz anders aus als bei ihrem ersten Besuch. Es gab keine Straßen und keine Autos. Menschen begegneten ihnen ebenfalls nicht. Immerhin waren sie ja rund 270 Jahre in der Vergangenheit. Lisa fing plötzlich an zu frösteln, als sie darüber nachdachte. Sie folgten rund 2 Stunden einigen Wegen, die in ihre Richtung verliefen. Dann ging es nur noch bergan, quer über Wiesen und durch dichten Wald. Immer näher kamen sie der Bergspitze, auf der sie die Ruine wussten. Wie es jetzt wohl dort aussah?
»Können wir vielleicht mal eine kleine Rast machen?« fragte Lisa, der wegen der langen, ungewohnten Wanderung die Füße schwer wurden.
»Okay«, sagte Robert, »ich könnte auch eine Pause vertragen.«
»Ja, es ist bald Mittag, und wer weiß, was uns da oben erwartet«, meinte Anne.
Sie setzten sich auf einen Baumstamm und packten aus, was ihnen die Bäuerin mitgegeben hatte. Rund 1 Stunde mussten sie noch marschieren, aber dann war es geschafft. Sie traten durch die Torruine auf den freien Platz in der Mitte. Verblüfft sahen sie sich um. Bis auf die fehlende Hütte, die es ja jetzt noch nicht gab, sah alles noch genauso aus, wie sie es kannten. Anne ging zu der Stelle, an der Jakob die Nachricht hinterlassen hatte. aber natürlich war da nichts. Plötzlich war es ihnen, als wäre es ungewöhnlich still. Obwohl sie hier auf einer Bergkuppe waren, regte sich kein Lüftchen. Kein Vogel war zu hören. Es war richtig unheimlich. Lisa brachte es auf den Punkt. »Die Sonne scheint zwar sehr schön und es ist ein netter, warmer Frühlingstag, aber mir ist trotzdem recht mulmig zumute.« Die beiden anderen gaben ihr recht. »Uns bleibt nichts anderes übrig, als hier auf die Nacht zu warten. Irgendwann, nach Einbruch der Dunkelheit, wird sich vielleicht etwas tun«, meinte Robert. Anne schaute sich noch immer misstrauisch um. »Vielleicht auch erst um Mitternacht. Immerhin haben wir es ja mit Geistern zu tun. Wir wissen zwar nicht, wann und wo der Rodensteiner erscheint, aber wir sollten uns einen möglichst sicheren Beobachtungsposten aussuchen.« Sie inspizierten ganz genau die Anlage, auch das runde Objekt in der Mitte. Schließlich entschieden sie sich für einen Platz außerhalb der niedrigen Umfassungsmauer. Hier konnten sie sich im dichten Gestrüpp, das über die Steine ragte, verbergen und gleichzeitig alles genau beobachten, was sich im Innern der Anlage tat.
»Vielleicht sollten wir etwas vorschlafen, für den Fall, dass es eine lange Nacht wird«, meinte Robert. »Haut euch mal hin und versucht zu schlafen. Ich übernehme die erste Wache. Jetzt ist es 16 Uhr. In 2 Stunden wecke ich dich, Lisa. Danach ist Anne dran. Einverstanden?«
Die Mädchen nickten. In dem dichten Gestrüpp direkt an der Mauer hatten sie sich eine richtige kleine Höhle gebaut. Von außen konnten sie nicht gesehen werden, hatten aber eine hervorragende Sicht, wenn sie selbst beobachten wollten. Die Zeit verging, und nach Anne war Lisa an der Reihe. Richtig wach fühlte sie sich nicht, denn sie war nicht gerade der Kurzschlaftyp. Wenn sie einmal schlief, wachte sie normalerweise vor 8 bis 10 Stunden nicht auf. Jetzt aber fühlte sie sich, als sei sie gerade eingeschlafen gewesen. Während sie den ruhigen Atemzügen ihrer Kameraden lauschte, spähte sie ab und zu vorsichtig über die Mauer. Noch war alles ganz ruhig. Inzwischen war es bereits 21.30 Uhr und langsam verschwand das Licht. Aber noch konnten sie alles recht gut erkennen. Ein Geräusch, das hier eigentlich nicht hingehörte. Es war ein metallisches Klappern. Andere Laute kamen jetzt hinzu. Lisa glaubte, das Schnauben und Stampfen von Pferden zu hören. Schnell weckte sie die anderen. Zusammen schauten sie vorsichtig über die Mauer. Und was sie dann sahen, ließ ihnen das Blut in den Adern gefrieren. Ganz, ganz langsam schälten sich Umrisse hervor. Gegenstände und Gestalten kamen einfach so aus dem Nichts, und bald wimmelte es auf dem gesamten Innenhof der Ruinenanlage nur so von Pferden und Menschen. Und wie die aussahen, wie die Landsknechte, die sie von Bildern her kannten, nur viel, viel wilder, mit zottligen Bärten und Haaren, die unter ihren Helmen hervorwucherten. Auch ihre Kleidung hatte schon bessere Tage gesehen. Die ehemals bunten Pumphosen waren teils nur noch Lumpen, und ihre Blechkleidung war dermaßen verbeult, dass man sich fragen musste, wie sie die jemals wieder ausziehen konnten. Eine Gestalt erregte besonders ihre Aufmerksamkeit. Es war ein großer, breitschultriger Hüne in Helm und Rüstung. Er trug einen verwilderten Bart und hatte stechende Augen. Die ganze Gesellschaft rüstete sich offenbar zum Aufbruch. Gegenstände wurden in die Wagen verpackt, und die Ritter stiegen auf ihre Pferde.
»Die wollen anscheinend abhauen«, flüsterte Robert. »Das können wir nicht zulassen. Wir müssen doch noch einiges über sie erfahren. Zum Beispiel, in welchem Rhythmus sie zu ihrem nächtlichen Zug aufbrechen.«
»Sieh mal«, sagte Lisa. »Der Anführer, das ist offenbar der Rodensteiner. Er kommt in unsere Richtung. Das könnte unsere Chance sein, ihn allein zu erwischen, und dann könnte Anne ihn mit ihrer Gabe so beeinflussen, dass er uns einige Fragen beantwortet.« Inzwischen war der Rodensteiner an einer Mauerecke stehen geblieben, so dass sie nur noch seinen Oberkörper sehen konnten. Das Ganze spielte sich gerade mal 3 Meter von ihnen entfernt ab.
»Was macht er denn jetzt?« fragte Anne.
»Ist doch klar, der muss mal«, flüsterte Robert.
»Ihh, so ein Ferkel!«
»Was hast du denn? Auch ein Hippie muss mal Pipi«,
Robert konnte an der Angelegenheit nichts Schlimmes entdecken, allerdings fragte er sich im Stillen, wie es angehen kann, dass ein Geist aufs Klo muss. Egal, jetzt war der Rodensteiner von seinen Leuten getrennt, und das mussten sie ausnutzen. Niemand würde bemerken, wenn sich Anne mit ihm befasste. Das Mädchen richtete sich auf und räusperte sich leise. Der Rodensteiner fuhr herum, als er sie bemerkte. Sein Gesicht zeigte zuerst großes Erstaunen, aber dann war da nur noch eine zornige Fratze. Aber gerade als Anne es mit der Angst bekommen wollte, da klärten sich seine Züge und ein sanfter, träumerischer Ausdruck stahl sich in sein Gesicht.